Hallo Freunde der seichten Unterhaltung. Statt einem Cold Opening kriegt ihr heute von mir einen kleinen Disclaimer. Und zwar hatten Fabi und ich beim Aufnehmen der Podcast-Folge einige technische Schwierigkeiten, weswegen es sein kann, dass A, die Audioqualität stellenweise nicht so gut ist wie üblich, obwohl es diskutabel ist, wie gut anderweitig unsere Audioqualität ist. Vor allem gibt es aber auch zum Ende des Podcasts hin Stellen, an denen Fabis und meine Stimmen sich überlagern. Wir haben den Podcast über das Internet aufgenommen und die Internetverbindung hat uns ein bisschen im Stich gelassen. Ich falle Fabi nicht die ganze Zeit ins Wort. Es ist lediglich eben die Internetverbindung und wir möchten uns sehr für diese Unannehmlichkeit entschuldigen und hoffen, ihr habt trotzdem Spaß beim Podcast. So, nun zurück zu mir und Fabi aus der Vergangenheit. Hallo Freunde der seichten Unterhaltung.
Ich bin Fabi.
Und ich bin Isa.
Und das ist Querverweise.
Heute mit einer neuen Folge, in der wir ein weiteres einzelnes Werk besprechen.
Weil wir einfach zu faul sind, um uns mit mehr als einem Gegenstand zu beschäftigen. Aber wer weiß, vielleicht werden wir kleine Anspielungen auf andere Werke, die sehr ähnlich sind dem Werk, über das wir heute reden werden, sind.
Wir haben uns ja auch sonst nichts bei unserem Podcast gedacht.
Ja.
Also, heute reden wir über Die halbe Geschichte oder The Half of It, ein Film, der am 1. Mai auf Netflix erschienen ist.
Genau. Der Film geht, glaube ich, bis mehr als 2 Stunden und der...
Nein, nicht ganz 2 Stunden.
Echt?
4 Minuten. Also Wikipedia sagt mir 104 Minuten tatsächlich.
Hast du auch die Wikipedia-Seite aufgeklappt?
Ja, weil ich Angst hatte, dass ich alle Namen plötzlich vergesse.
Ich bin gerade mal auf die Filmfirma gegangen von Half of It und die haben auch Someone Great gemacht. Und Every Day.
Das wundert mich irgendwie nicht so sehr.
Echt nicht so. Auch die haben tolle Filme gemacht. Holy shit. Die haben einige meiner Lieblingsfilme gemacht.
Aber jetzt, worum geht's in Half of It?
Der Film Half of It handelt von Ellie. Ellie ist 17 Jahre alt. Sie lebt in einer kleinen Stadt in den USA, irgendwo, glaube ich, in Nordkalifornien, weil es wird Sacramento erwähnt, was in der Nähe sein müsste. Und Ellie ist ziemliche Außenseiterin. Sie ist Tochter chinesischer ImmigrantInnen und hat keine Freunde in der Schule. Die einzige... Also sie muss die ganze Zeit Geld verdienen, weil ihr Vater aufgrund seines starken Akzents keine Arbeit bekommt oder seine Arbeit als Station Master in der, also der, des Bahnhofs nicht verrichten kann. Also muss sie diese Arbeit verrichten und verdient sich noch Geld dazu, indem sie à la Maeve Wiley Aufsätze für ihre KlassenkameradInnen schreibt und die dadurch immer eine 1 bekommen. Und der Kniff kommt dann, als der zuckersüße Paul Manski auf sie zukommt und sagt, ey du, ich bin da in die eine verliebt, die Esther heißt und die beliebteste Schülerin der Schule ist und ja, und ich möchte sie für mich gewinnen. Kannst du mir einen Liebesbrief für sie schreiben? Und tja, dann tut sie das. Und eine sehr verzwackte Liebesdreiecksgeschichte beginnt.
Wunderbar zusammengefasst. Ich bin echt froh, dass du den Job jetzt mal...
Ich dachte, ich frage dich einfach mal nicht. Ich fange einfach von mir aus an und denke, dann kannst du jetzt weitermachen.
Ja, wir beide haben uns sehr über diesen Film gefreut, als der Trailer gedroppt wurde, weil es so aussehen würde, als hätte man quasi Sierra Burgess nochmal neu gemacht, nur in divers und queer und halt gut. So viel kann ich vorwegnehmen, glaube ich. Wir sind beide definitiv überzeugt von dem Film und nicht zuletzt in der Hinsicht, dass er ein besserer Sierra Burgess-Film ist.
Also Sierra Burgess und Harvard basieren ja beide auf diesem alten Stück Cyrano de Bergerac. Bergerac, Ich habe das tatsächlich, weil ich so fancy bin, habe ich das in London in einer Aufführung mit James McAvoy gesehen. Also habe ich mittlerweile diverse Varianten dieses Stoffes gesehen. Wir haben natürlich auch das schönste Mädchen der Welt schon sehr heftig beworben vor 2 Jahren mittlerweile, was auch
Richtig,
eine
ja.
Verfilmung dieses Stoffes ist. Also irgendwie diese Mischung aus Catfishing und dem Spiel mit Identität und aber auch der Kraft von Worten. Also es geht ja immer auch quasi, was Worte ausdrücken können und wie man mit Worten quasi überzeugen kann. Also dieser Stoff überzeugt irgendwie durch die Jahrhunderte weg und hat jetzt 3 sehr verschiedene Young Adult Filme rausgebracht. Aber ja.
Es ist definitiv ein reizvoller Stoff und auch einen, bei dem ich mich jedes Mal frage, quasi, weil theoretisch beobachten wir Teenager dabei, wie sie quasi schon irgendwie eine Beziehung zueinander aufbauen, aber gleichzeitig diese Beziehung auf einer Täuschung beginnen. Und das kann eben quasi dann unschön gelöst werden, wie bei Sierra Burgess oder auch eleganter wie bei Das schönste Mädchen der Welt, finde ich persönlich. Und bei The Half of It war es jetzt auch nicht die schlechteste Lösung, würde ich
Das war
sagen.
auch so das, was mir aufgefallen ist. Während man bei Sierra Burgess die ganze Zeit da saß und dachte, oh Gott, nein, nein, warum tut sie das? Aber warum? Allein wenn man an diese eine Szene denkt, wo sie sich als schwerhörig ausgibt. Also wo man denkt, what the actual F goes on?
Ja.
Da denkt man einfach nur, nee, einfach nur nee. Und man muss sich wirklich die guten Dinge rauskramen aus diesem Film. Und bei Half of It ist man voll okay damit, was sie da eigentlich machen. Es ist eigentlich moralisch total verwerflich wieder mal. Es geht eigentlich gar nicht, aber irgendwie geht man voll mit. Ich weiß nicht warum.
Ja, stimmt.
Aber ich glaube, der Film ist halt in einer Hinsicht gesegnet, weil er zum einen halt auch einen triftigeren Grund gibt, warum wie quasi dieses Love Triangle entsteht. Das hat ja Sarah Burgess nicht gemacht. Bei Sarah Burgess war es Mobbing, das zu Catfishing und zu Betrug resultiert hat. Und es war dann so ein gegenseitiges, ich bin scheiße zu dir, und zeigt dir, muss dir quasi immer Minderwertigkeitskomplexe auslösen.
Genau das, ja. Es ist halt ja besser motiviert irgendwie bei The Half of It und ich fand es auch nur in einerlei Hinsicht ein bisschen schwierig, und zwar in Hinsicht auf das Stalking, was ein bisschen propagiert wird. Weil es gibt ja eine Szene, in der Ellie und Paul eben Esther so hinterher gucken, also quasi sie so gucken, was sie im Tag so treibt, und das wird so ein bisschen weggelacht, und da hatte ich schon ein bisschen ein ungutes Gefühl, muss ich sagen.
Das haben sie, also ich kann verstehen, woher du kommst. Ich saß allerdings auch da und musste wirklich lachen, weil sie das so mit so einer Agentenmusik untermalt haben und auch den Moment, in dem sie halt diesen Freund von Esther Trick, über den wir später noch reden müssen, weil ich verstehe Trick einfach nicht, wie sie diesen interviewen und von beiden Seiten kommen und sagen, wir möchten den beliebtesten Schüler der Schule interviewen und es funktioniert halt irgendwie. Also, das ist schon mal was Problematisches an dem Film, aber was irgendwie gut verkauft wird, weil du halt die Motivation der ProtagonistInnen extrem gut nachvollziehen kannst.
Ja. Das absolut. Trick war auch immer, mit Trick habe ich auch ziemlich gestruggelt irgendwie mit der Figur. Ich fand's quasi, Trick ist ja diese Figur, bei der du von Anfang an weißt, aus irgendeinem Grund wird Esther ihn dumpen an irgendeinem Punkt. Weil er obviously nicht der Mann für ihr Leben ist quasi, oder der Partner, oder der, ja, genau, für ihr Leben. Aber wo quasi die Art und Weise, wie es gemacht wurde, ist trotzdem ein bisschen undurchsichtig war, weil lange Zeit ja nicht klar ist, ob Esther und Trick wirklich zusammen sind und ob sie ihn nicht eigentlich schon betrügt, wenn sie irgendwie auf Dates mit Paul geht. Und das fand ich ein bisschen schade quasi, weil ihre Motivation quasi dadurch, dass sie irgendwie in dieses Familienbusiness so mit reingezogen ist, das ist mal interessant motiviert.
Aber es geht doch
Heavy letztlich in Richtung Betrug.
Ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Ich habe einfach auch nicht verstanden, was diese Figur mir sagen
Ja.
soll. Also Trick, es war schon witzig, aber es hat mich einfach so irritiert, was der ist. Also der ist ja offensichtlich der beliebteste Schüler, der kann alles, der ist der Sohn des Mannes, der ja halb Squamish, also den Ort da besitzt. Er kann gefühlt alles, er ist so gut, er sieht sehr gut aus, ist halt dumm as
Genau.
fuck natürlich. Also ein reines Klischee, aber der halt auch denkt, dass alle in ihn verliebt sind. Also ich verstehe halt auch wirklich nicht diese eine Szene, in der er zu Ellie geht und sagt, ja, ich weiß es, du liebst mich. Und man denkt so, woher kommt
Eben.
das jetzt? Da gab's eine Szene davor, die Szene bei der Talentshow, wo er so sagt, boah, wann ist sie so heiß geworden? Und dann so plötzlich, so, wie aus dem Nichts kommt er dann und sagt so, ich weiß, dass du mich toll
Ja.
findest. Und dann bist du so, boah, ja, okay, chill, ich weiß nicht. Und also, ich verstehe auch nicht dieses ganze Ding mit der Ehe. Warum müssten die sofort heiraten? Also.
Ich habe mich gefragt, ob quasi diese Gemeinde doch traditioneller ist, als wir alle denken und wie es auch am Ende so durchschimmert, nur dass es quasi im Film nicht konsistent genug rübergebracht wurde.
Das stimmt. Ich musste auch bei diesem Film immer wieder daran denken, dass der sowas Zeitloses hat. Also, das ist so ein Gedanke, den ich übrigens aus dem anderen Podcast klaue, die Schaulustigen mit Sophie Passmann und Matthias Kalle, den ich immer sehr gerne gehört habe. Und die haben bei so Young Adult Serien wie 13 Reasons Why und Sex Education so ein zeitloses Ding bemerkt. Also, dass quasi die ProtagonistInnen ja so 70er, 80er Klamotten tragen, die Musik hören aus diesen Jahren, dass es alles sowas hat, das nicht so an die heutige Zeit gebunden ist mit den Medien und sozialen Netzwerken. Und das habe ich in diesem Film auch das Gefühl gehabt. Also gerade weil die plötzlich so konservativ waren mit Ehe und oh mein Gott, wir haben einen queeren Teenager in einer Kleinstadt in den USA. Also dass das quasi etwas total Besonderes ist. Ich hatte irgendwie das Gefühl, der Film ist plötzlich, also der Film kann sich nicht so ganz entscheiden, in welcher Zeit er spielt. Und die Tatsache, dass da eine queere Frau ist, dass das voll was Besonderes ist und dass es irgendwie dann total aufgebauscht wurde zum Teil und diesem Film tatsächlich was Zeitloses erteilt wurde. Aber ich finde auch, dass quasi das irgendwie ein bisschen deplatziert gewirkt hat, gerade das mit der Ehe und ja.
Ja, ich finde, man hätte sich quasi entscheiden müssen, was man dann jetzt erzählen will oder wie man es erzählen will. Weil du hattest doch am Anfang gemeint, dieses Squamish, also ich habe mich nicht mal an den Kommentar erinnert, aber es sei in der Nähe von Sacramento.
Also warte, wir sind ja mal Squamish. Ich glaube, es gibt die Stadt Squamish einfach gar
Nee,
nicht.
ich glaube auch nicht.
Es ist ein Ortsname, aber es wird offen gelassen. Aber sie sagt ja Sacramento ganz oft. Und Sacramento ist, soweit ich weiß, ja in
Ist das
Kalifornien.
nicht auch ein konservativer Ort?
Ja, ist in
Da hat er
Kalifornien.
nicht Lady Bird gespielt sogar?
Sacramento, ja, aber das ist the capital city of the US state of California and the seat and largest city of Sacramento County. Located at the confluence of the. Okay. Ja, ich glaube, Lady Bird hat da tatsächlich gespielt. Aber ich habe das auch nicht so als konservativ empfunden in dem Film. Der Film spielt ja aber auch in den
Ja.
2000ern. Da kann er ruhig noch. Also, das ist schon wieder 20 Jahre
Stimmt.
her. Aber ich meine, der Film hat ja auch eine große Kritik an der heutigen Jugend auch ausgeübt, was ich auch immer irgendwie so ein bisschen komisch fand. Also die Kritik, also der Film beginnt ja mit dieser Handyszene, wo alle nur am Simsen oder am Lästern sind. Oder man macht sich so über Emojis
Ja.
lustig. Oder keine Ahnung, es ist so, das wirkt irgendwie so deplatziert. Ich weiß gar nicht so, was ich davon halten soll, weil das hat sich immer so farceartig angefühlt. Also plötzlich so wie eine Parodie, wie so ein, als ob man sich über die heutige Jugend auch lustig machen möchte. Und es hat für mich irgendwie nicht so gepasst, so mit dieser wirklich sehr zärtlichen, intimen Geschichte dieser drei Jugendlichen. Also ich hatte immer so das Gefühl, man möchte damit diese drei aufwerten und wertet damit werde deswegen alle anderen um sie herum ab, was ich extrem irgendwie vereinfacht und zu leicht gedacht fand.
Ich frage mich, ob das daran liegt, dass die Regisseurin Alice Wu, weil, also ich habe gestern eine Director's Note von ihr gelesen, und sie hatte tatsächlich intendiert, dass das kein Film über Jugendliche wird. Also sie wollte über eine Geschichte über erwachsene Menschen erzählen tatsächlich. Und ist dann erst später dazu gekommen, dass es irgendwie Jugendliche sind. Und ich frage mich quasi, ob das daher so kommt, dass es teilweise so, dass man nicht sicher ist, woher diese Kritik kommt oder was genau damit abgezielt werden will. Weil das Einzige, wie ich den Eindruck hatte, was quasi gleich geblieben ist, war so ihr Konzept, dass eben diese drei Menschen so im Fokus stehen. Und das drumherum ist dann eher so, ich glaube, notdürftig hinzugezogen teilweise.
Ja, das merkt man auch. Also ich finde auch diesen Plot diesen Subplot um Ellies Unbeliebtheit und das Mobbing, das sie erfährt, das war so nebenbei immer mal wieder und hat in dieser einen großartigen Szene gemündet, in mehreren großen Szenen gemündet, in denen Paul halt Ellie zur Rettung kommt und sie supportet bei der Talentshow oder so. Aber das wurde ja dann auf dieser Party plötzlich so aufgelöst, dass sie plötzlich total beliebt ist und alle mit ihr reden wollen. Genau. Und dann war das auch wieder voll vorbei. Also es war so, hier, Plot, Eckplot.
Genau, es war alles so ein bisschen halbherzig in der Hinsicht.
Ja, auch diese Szene in der Kirche am Schluss, ich habe sie gefeiert, aber gleichzeitig dieses ganze Es war so, was ist das plötzlich? Ich verstehe es nicht.
Es war ein bisschen selber.
Ich fand einfach, das hat der Film nicht nötig. Der Film ist nämlich so wahnsinnig fucking intelligent. Ja,
absolut. Und auch eben in seinem Kern so stark. Also diese Konstellation von Esther, Paul und Ellie ist irgendwie so gut gelungen, weil sie eben so kompliziert ist und eben gut die Vielfalt von Beziehungen reflektiert und auch, dass niemand irgendwie den anderen gleich viel liebt und dass alle irgendwie auch noch selber mehr über sich herausfinden, dadurch, dass sie sich eben zu den anderen zugeneigt fühlen. Das ist super gut gelungen.
Also das sind so richtig drei gute ProtagonistInnen, mit denen man sich identifizieren kann, mit denen man mitfiebern möchte. Ja. Und klar, der Fokus liegt auf Ellie. By the way, was hat die für eine geile Stimme? Also ich saß die ganze Zeit da und wollte ihr einfach nur zuhören. Aber ich meine, Paul, also ich habe mir Football aufgeschrieben. Der wird ja besser im Football, weil er die ganze Zeit Ellie hinterherrennen
muss. Das ist so sweet irgendwie.
Und auch wie er eigentlich nur das Spiel gewinnt, weil er nach ihr Ausschau hält und quasi nach ihr guckt und dann den Ball plötzlich hat und dann zum Ende rennt. Ach, ich habe mich echt in Paul verliebt in diesem Film. Der hat mich einfach, ich saß nur da und habe quasi, ich war so into him und er war einfach so precious in every possible way.
Am Anfang war ich nicht so der größte Fan von ihm, weil er einfach, ja, da hat er noch nicht so viel Komplexität gehabt, aber umso länger man ihn mit Ellie hat interagieren sehen und umso weiter er sich auch entwickelt hat, wenn auch nicht in die Richtung wie gedacht, also dass er irgendwie lernt, schöne Briefe zu schreiben oder was weiß ich, war er mir dann doch sehr sympathisch, weil er einfach Ellie ein verdammt guter Freund war irgendwie und einfach sehr precious war mit seinem Wurstrezept.
Er war auch immer großartig mit dem Vater von Ellie. Das waren so tolle Szenen, wie er einfach gekommen ist und dem Vater interagiert hat und die irgendwie so eine ganz eigene Art von Beziehung aufgebaut haben, die total valid war und auch nicht weird war. Also oft sind ja so Beziehungen zwischen Jugendlichen und Erwachsenen irgendwie ein bisschen so problematisch behaftet. Aber die sind sich auf Augenhöhe, also in Film, nicht in real life hoffentlich, die begegnen sich auf Augenhöhe und sind so, es sind auch wunderschöne, traurige Momente, wo beide sich irgendwie öffnen können, obwohl sie nicht dieselbe Sprache sprechen. Und das fand auch super, dass der Vater nur Chinesisch gesprochen hat eigentlich.
Ja, nee, ist ja generell sehr schön, weil jetzt quasi es nicht so Diversity, Ausrufezeichen, FF war, sondern halt einfach, Ellies Kultur eingeflossen ist, ohne jetzt quasi, einfach es war natürlich und wurde an den Stellen aufgebracht, wo es relevant war, aber es war jetzt Einfach so eine Art von Diversität, die sich irgendwie authentisch angefühlt hat und halt auch natürlich authentisch ist, weil die Regisseurin ja selber Chinesin ist, glaube ich. Ich hoffe, ich tue ihr jetzt kein Unrecht.
Immigrant
Ah,
from
okay.
Taiwan, Taiwanesen.
Okay, dann habe ich ihr Unrecht getan. Naja, auf jeden Fall hat sie ja selber Migrationserfahrung gemacht und ich denke, das wird auch irgendwie so teilweise die Geschichte inspiriert haben. Aber generell ist ja, steckt sehr viel von der Regisseurin in dem Film drin. Sie hat auch in dieser Director's Note quasi erzählt, dass diese Dreieckskonstellation von einer persönlichen Erfahrung inspiriert war. Und zwar hatte sie in ihrer Highschool-Zeit einen allerbesten Freund. Sie wusste schon, dass sie lesbisch war. Und die waren sich näher wie keine andere Person in ihrem Leben damals. Und dann hat dieser beste Freund damals seine erste Freundin gekriegt. Und diese Freundin war so verunsichert von der Intimität, die die beiden geteilt haben, dass die Freundschaft daran zerbrochen ist tatsächlich. Und die Regisseurin hat gesagt,
Oh.
dass dieser Film ist quasi ihre Art und Weise, um das irgendwie zu verarbeiten.
Also ist die Freundschaft
Die
zerbrochen oder die
Freundschaft ist leider
Beziehung?
zerbrochen.
Oh nein! Oh mein Gott, das zerbricht mir gerade das Herz. Also, ich fand es auch gar nicht so deplatziert, by the way, dass Paul in Ellie
Nee,
verliebt war.
absolut nicht.
Also, weil das hat man voll gemerkt, dass er halt quasi immer mehr quasi sich zu ihr hingezogen fühlt und einfach sie immer mit größeren
Ja.
Puppy-Eyes anguckt und sich bei ihr zu Hause so wohl fühlt wie nirgendwo anders. Und also, ja, das, also, und dann am Ende hat er auch sofort die Kurve gekriegt und hat recherchiert zu ihrer Sexualität, hat ist für sie eingestanden und ach, er
Ja,
war einfach toll.
das ist wirklich wahr.
Aber schon heartbreaking, dass das Original quasi nicht so bestanden hat. Was ich auch super war, waren einfach die Interaktionen, die waren immer so witzig. Gerade diese eine Beichtstuhl-Szene, wo der Priester so in
Oh
der
mein
Mitte
Gott.
sitzt, da habe ich mich nicht mehr
Ja.
gekriegt. Das war
Auch
so gut.
teilweise ein sehr schwarzer Humor, aber es war irgendwie sympathisch quasi. Es ist nicht so dieser 0815 Slapstick-Kram irgendwie. Also manchmal schon, aber.
Ja. Was halten wir von Esther? Weil ich finde, Esther schrappt immer so ein bisschen am Manic Pixie Dream Girl vorbei.
Ja, du hast recht. Sie ist von den dreien ist sie definitiv die Figur, über die wir letztlich doch am wenigsten wissen und die teilweise ein bisschen blass bleibt. Wir wissen, dass sie irgendwie durchaus gläubig ist, dass sie auch irgendwie dieser Gemeinde angehört, aber gleichzeitig, dass das nicht ihr das Leben ist, was sie für sich erhofft. Und sie ist natürlich auch Ellie in der Hinsicht ähnlich, als dass sie vermutlich auch nicht viel über ihre Sexualität weiß. Oder zumindest würde ich jetzt mal behaupten, dass Esther vielleicht bisexuell ist. Maybe. Ja,
Es
es
bleibt
bleibt offen.
offen,
Also, dass sie auf
würde ich
jeden
mal
Fall auch
behaupten.
queer ist, vielleicht. Ja,
Fragezeichen.
Fragezeichen. Ich fand halt in den Interaktionen mit Ellie, fand ich sie sehr überzeugend, weil die beiden sowas, ja, weil die beiden so viel über sich selbst in der Interaktion mit der anderen gelernt haben. Und in der Hinsicht fand ich sie sehr spannend. Aber sie, ich finde auch das Filmplakat sehr ausschlaggebend. Da ist ja Esther zwar groß vorne in der Mitte, aber sie ist ja nicht im Fokus. Man sieht Paul und Ellie und das sagt eigentlich alles über den Film aus.
Stimmt total. Sie war mir ab und zu ein Stück weit zu perfekt. Sie war immer ein bisschen so selbstgerecht, gerade in der Hinsicht, dass sie halt zum einen sagt, oh, ich bin so religiös. Auf der anderen Seite halt aber hat was mit zwei Typen gleichzeitig so am Laufen hat, was irgendwie auch nicht groß hinterfragt wird, wo man auch nicht als Zuschauer sich, also wo man als Zuschauer selber auf den Punkt kommen muss, okay, die datet ja eigentlich gerade zwei Typen. Ich bin immer noch beim Wikipedia-Artikel und da bin ich gerade, ist mein Blick auf Edited Bile gegangen und der Typ heißt Ian Blume. Und ja, sie datet da zwei Typen gleichzeitig, aber das wird auch nicht groß
Genau.
kritisiert. Und sie ist halt so fucking schlau. Also die sind ja beide so, bei Ellie kann ich es ja noch verstehen, weil das ist so. Es wird halt gezeigt, dass sie so schlau sein muss, um quasi den Kopf über Wasser zu halten. Bei Esther, also es kommt irgendwie halt auch so krass, es kommt ein bisschen übertrieben rüber, dass sie sofort das Wim Wenders-Zitat erkennt und dass sie wirklich über alles reden können und dass sie über die krassesten Geschichte reden können oder dass sie halt in ihrem Notenheft ein Handy versteckt, wo sie The Remains of the Day liest.
Ja, absolut.
Also es ist einfach so ein Ticken too much. Aber ich meine, ich habe trotzdem sehr geswoont bei den Interaktionen und ich fand auch diese Szene in dieser
Oh ja.
warmen Quelle unglaublich.
Der Film
Wow.
ist sehr sexuell aufgeladen, hatte ich teilweise das Gefühl. Also auch von den Bildern her. Es gibt ja auch diese eine Stelle, wo Paul irgendwie so einen Sack Würste öffnet. Und da habe ich erstmal, also da habe ich mir gedacht, wow, das ist sehr explizit irgendwie.
Ich kann mich tatsächlich beim besten Willen nicht an
Echt
diese
nicht?
Szene
Oh,
erinnern.
goodness.
Aber ich kann mich wirklich nicht an diese Szene erinnern. Ich hatte das Gefühl, klar, das ist sexuell aufgebaut, es ist auf jeden Fall sinnlich gezeichnet. So also ein bisschen was so Maria-mäßiges, weil ihr Vater ist ja auch Diakon. There I could relate. Also ich konnte sehr viel mit dem religiösen Kram, konnte ich mich sehr viel identifizieren von ihr. Aber ich fand Esther sehr sympathisch, sehr, sehr süß. Ich fand auch die Chemie der beiden war off the rails. Also es war holy shit, wenn die sich nur angeguckt haben, dachte ich so, was geht hier ab? Und ja, aber irgendwie Esther bleibt doch flach, leider.
Ja, absolut. Ich habe eigentlich gar nicht mehr viel dazu zu sagen, muss ich zugeben.
Ich auch nicht. Zwei Punkte, die ich noch habe, ist, ich würde auch behaupten, dass der Film, das habe ich vergessen, vorhin zu erwähnen, mit den ganzen Emojis und der Gesellschaftskritik, dass der Film vielleicht auch so proklamiert, dass Romantik heutzutage tot ist, also die richtige Romantik, und dass wir uns halt alle auf so halbgare Liebe verlassen, so wie dieses, so wir machen miteinander rum, dann sagen wir whatever und tippen auf unser Smartphone, wie in der Eingangsszene. Und dass halt die Liebe, die quasi Ellie, Esther und Paul quasi für die, also die Liebe, für die drei stehen, die richtige Liebe ist. Also mit diesen ganzen Zitaten, mit diesen Liebesbriefen, mit dieser innigen, intimen
Ja, was natürlich
Verbindung.
dann wieder das nächste Klischee in sich ist, quasi.
Ja. Und ich wollte dich fragen, weil Ellies Mutter sagt ja, dass jeder Film, jeder Song, jedes Buch einen besten Part hat. Am Beispiel dieses einen Liedes. Was war für dich der beste Part? Was war für dich die beste Stelle im Film?
Ich würde tatsächlich am liebsten diese Pool-Szene nehmen, tatsächlich. Ich finde die so weltenthoben,
Ich.
so locus amönus-mäßig. Und auch eben, weil sie da zum ersten Mal ein richtiges Gespräch miteinander haben und auch ehrlich zueinander sind.
Okay, Disclaimer, Locus Amöbus
Amönus.
ist quasi so, Amönus, sorry, ich habe immer Amöbus gesagt, weil irgendjemand, ich weiß auch, wer es war, hat mal zu mir gesagt, hat das immer Amöbus genannt und das hab ich Amöbe im Kopf.
Nice.
Amönus, also es ist quasi so ein enthobener,
Ja, Zeit
perfekter
entrückt,
Ort
so
in.
romantisch und so weiter und so fort.
Genau. Für mich war es die boldest Strokes-Szene, in der sie dieses
Oh
Graffiti
ja, die ist auch toll.
kreieren und so in Interaktion miteinander treten und es ist
Ja,
so
da hast du
toll.
absolut recht.
Generell, ich dachte so in den ersten 30 Minuten, hier passiert so viel von Interaktion und Aufbau. Also da ist der Film, wie gesagt, am besten, wenn man diese Beziehung dieser drei Hauptfiguren miteinander zeigt und wie die wachsen und das hast du schon vorher viel besser gesagt, aber ich muss das nochmal betonen. Wir wollen aber noch ganz kurz auf diesen neuen
Ist es ein
Trend
neuer Trend?
eingehen oder diesen Trend. Ist es ein neuer Trend? Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein neuerer Trend, der eigentlich auch sehr tolle Sachen hervorbringt, so Publikumserfolgen führen kann, wie To All the Boys I've Loved oder auch Crazy Rich Asians.
Muss ich
Gibt es
noch
auch bei
gucken?
Netflix. Was
Ja,
sagt das
leider in
Buch, ne?
Freiburg.
Ja, leider habe ich mal Isa geschenkt und sie hat es
Ja,
bis heute
I be
nicht
like that.
gelesen. Jetzt muss ich ein bisschen stänkern. Nee. Und es geht so ein bisschen darum, um die neue Art quasi von Young Adult-Serien, die so und Filmen, die divers sind.
Ja, genau. Das Paradebeispiel dafür ist ja auch noch die Serie Never Have I Ever, die auch vor einer Woche oder zwei rausgekommen ist. Und die von Mindy Kaling, richtig? Habe ich das richtig gesagt?
Ja,
Die
der großartige
macht dann
Mindy
die,
Kaling.
was macht die da? Hat sie es produziert? Oder? Okay.
Series Creator, also sie hat das Ganze entworfen und größtenteils auch geschrieben.
Genau. Und
Und
wo
ja,
es
ist dafür
eben
verantwortlich.
quasi so eine klassische Young Adult Serie ist, nur halt massiv diversifiziert und im Zentrum steht eben Davy, deren Eltern indische Immigranten sind, also die sind nach Amerika emigriert und die mit ganz vielen Dingen zu kämpfen hat quasi und das wird eben, ja genau, auch hier ist quasi ihr kultureller Hintergrund halt einfach dazu da, um ZuschauerInnen quasi einen Einblick da rein zu geben, aber jetzt, das ist nicht irgendwie das Hauptthema, würde ich sagen.
Nee, überhaupt nicht. Also es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, quasi weil Devi diese Identität sehr stark ablehnt eigentlich, weil sie ein typischer amerikanischer Teenager sein möchte und ihre Mutter sehr für Tradition und für die Religion einfach steht und auch ihre Cousine Kamala. Ich hatte auch schon Schwierigkeiten, als ich den Namen dauernd gehört habe. Die soll auch zwangsverheiratet werden, also nicht zwangsverheiratet, also sie soll in eine arrangierte Ehe überführt werden. Und auch da wird dieses Konzept der arrangierten Ehe kritisch reflektiert, aber auch die Vorteile dieses Konzepts näher beleuchtet. Genau. Es ist einfach ein
Das glaube ich dir
gewaltiger
sofort.
Genuss und es ist einfach toll und also es entsteht auch noch so das beste Love Triangle, das ich seit langem gesehen habe, wo ich einfach da saß und dachte, holy shit, ich könnte mich nicht entscheiden. Ich könnte mich wirklich nicht entscheiden. Aber ich habe dann überlegt, ich habe mir vorhin mal so Parallelen und Gemeinsamkeiten aufgeschrieben. Unser erster Podcast, wie die meisten sicherlich wissen, behandelte To All the Boys I've Loved. To All the Boys I've Loved 2 war größtenteils eine Enttäuschung, da kein Plot und keine Entwicklung und sehr kitschig. Und es gab eine grandiose Szene in der Moral Story
Moral of the Story.
von Ash im Hintergrund. Moral of the Story, sorry. Moral of the Story im Hintergrund lief. Sonst war es eine Katastrophe. Aber ich habe mir jetzt Parallelen und Gemeinsamkeiten dieses neuen Subgenres in
Okay,
Young
hau
Adult
raus.
Fiction aufgeschrieben. Bist du bereit? Also, wie wir schon wissen, es ist ein größtenteils diverser Cast mit asiatischer Hauptfigur. Das ist bei Never Have I Ever eine indische Frau, bei To All the Boys eine koreanische und jetzt in diesem Fall eine chinesischstämmige. Aber diese Identität wird niemals groß. Also ist nie das Hauptthema. Die Figur ist auch über andere Sachen definiert. Aber es ist ein wichtiger Punkt im Leben dieser Figuren und wird auch immer wieder thematisiert und hervorgehoben. Was ich auffällig fand, das sind alles
Stimmt.
Halbwaisen. Lara Jean ist Halbwaisen. Davy ist Halbwaise. Gerade der Verlust des Vaters ist eine wichtige spielt eine wichtige Rolle für Devi. Und auch bei Eddie ist die
Das ist
Mutter ja
richtig, ja.
tot. Und diese Trauer um den Verlust des Elternteils bestimmt auch das Handeln. Bei Lara Jean ist es quasi so, dass sie sich nicht auf Peter wirklich einlassen kann und Angst hat und sich in diese Traumwelten flüchtet. Bei Devi ist das eigentlich Ding, also sie baut, das wirst du noch sehen, sie baut ziemlich viel Scheiße und sie lügt wie gedrückt. Und stellt sich auch immer wieder in so halbgare Versprechungen. Und bei Ellie ist es ja auch wieder diese Lüge um ihre
Genau.
Identität. Und dann haben wir halt auf jeden Fall immer Queerness drin. Das ist bei Hawthorne wird natürlich auf die Spitze getrieben, aber bei Never Have I Ever haben wir auch eine lesbische Beziehung, die thematisiert wird und in Form von sag ich schon, Alice, Davies bester Freundin Fabiola. Ich habe mich über den Namen sehr gefreut. Und auch auffällig, es
Ja.
gibt immer ein Versteckspiel, das ich eigentlich auch schon genannt habe, aber dieses Versteckspiel. Und ich würde auch sagen, so eine gewisse Zeitlosigkeit ist auch immer wieder so das Thema, wobei Never Have I Ever schon sehr in der
Zum
Moderne
Glück.
gebunden ist mit
Ja,
dem
zum Glück.
TikTok und so.
Weil ich finde, diese Zeitmischung finde ich schon, sollte stärker hinterfragt werden.
Ich weiß nicht, also bei Sex
Ja,
Education zum
schon,
Beispiel
aber
stört es mich so
quasi,
gar nicht.
es ist schon interessant, wenn man hinterfragt, warum man dann immer dazu greift, die Charaktere so zu kleiden oder eine bestimmte Musik zu mögen und so weiter und so fort.
Ich glaube, man möchte halt zum einen möchte man ein größeres Publikum ansprechen. Ja, ein größeres Publikum ansprechen. Nicht nur, dass die jungen Kiddies halt diesen Teenie-Film abfeiern, sondern auch ihre Eltern und der
Ja.
einfach generationenübergreifend funktioniert. Also so funktioniert der Young Adult, dass es von sämtlichen Generationen gelesen werden könnte. Und zum anderen, wie gesagt, glaube ich, ist es eine große Aufwertung
Ja,
der Hauptfiguren
stimmt.
einfach. Also man behauptet halt, dass die Hauptfiguren viel tiefsinniger und tiefgründiger und intelligenter sind, weil sie halt Depeche Mode und The Smiths hören, anstatt Lady Gaga oder Katy Perry. Was ich total affig und bescheuert finde, weil man kann sowohl als auch hören. Oder man kann auch ein tiefgründiger Mensch sein mit einer wahnsinnig großen Vorliebe für Selena Gomez. Ich finde, das ist ein bisschen zu vereinfacht gedacht, aber ich stimme dir zu, die Zeitlosigkeit ist schon kritisch, aber ich finde, die sorgt halt auch für sowas, sorgt für einen
Ja,
gewissen
da hast du
Eskapismus
recht, ja.
wieder. Aber deswegen fand ich auch Never Ever Ever,
Erfrischend.
Never Ever. Ich finde erfrischend, ich finde den Titel bescheuert. Aber ich fand es sehr schön, dass es so zeitgebunden war und dass auch wirklich moderne TeenagerInnen thematisiert und reflektiert wurden. Wo man
Ja,
auch gemerkt hat, die leben heute.
das stimmt. Ja.
Aber das wirst du noch sehen und ich hoffe, du wirst mit mir
Mit
übereinstimmen, wenn wir
Sicherheit.
das nächste Mal drüber reden. Hast du noch
Nö,
was hinzuzufügen?
tatsächlich nicht. Ist vielleicht auch ganz gut, wenn wir mal tatsächlich einen kürzeren Podcast geschafft haben. Ja.
In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserem kleinen Gedankenaustausch. Guckt, Harper wird, es ist auf jeden Fall eine Zeit, die ihr
Ja.
gut investiert
Kann man
habt.
gucken. Ich hab wirklich nicht mehr zu sagen. Ich finde, das ist ein schöner Film, den man einmal gucken kann. Ich weiß nicht, ob ich ihn ein zweites Mal gucken müsste, aber atmosphärisch, berührend, nicht perfekt, aber durchaus sehenswert.
Das auf jeden Fall. Genau. Und damit
Tschüss.